Willkommen beim Unternehmerisch-Podcast, inspiriert und motiviert mit dem Anbaggerer und
Lisa, die Nicht-Anbaggerin, aber die Angebaggerte.
Ja, und heute haben wir wieder einen hochkarätigen Gast bei uns, den Klaus Sommerauer. Hallo Klaus.
Hallo Lisa, hallo Daniel, danke für die Einladung.
Ja, danke, dass du gekommen bist. Der Klaus ist unser Steuerberater.
Ja, und er rettet uns aus dem Zahlenchaos und damit wir bei der Finanz gut wegkommen.
Ich hoffe, ja.
Ja, und zwar, nachdem du ja ein sehr umgänglicher Typ zum Glück bist, habe ich ja gesagt, ich brauche dich im Interview, weil viele Leute viele Fragen haben und du ja doch eine inspirierende Karriere hingelegt hast und du bist ja Partner in deiner Steuerkanzlei, ne?
Genau, wir sind in einer Kanzlei in Graz, sind 5 Partner, haben ungefähr 80 Mitarbeiter und das ist ja keine kleine Kanzlei.
Jetzt würde man gerne mal wissen, wie bist du da hingekommen? Also fangen wir mal an mit deinem schulischen Werdegang.
Ich habe eure Podcast mitgehört in den letzten Folgen und habe da festgestellt, dass wir eigentlich einen ähnlichen Zugang haben. Seid von einer Ecke kommend in eine ganz andere, nicht? Der Mechaniker, der Polizist geworden ist und dann zum Baggerfahrer und die Lisa als Studentin und Lehrerin quasi in einem ganz anderen Bereich. Ich komme auch aus einer ganz anderen Ecke. Und zwar bin ich eigentlich gelernter Förster. Das heißt, ich habe nach der Hauptschule die HBLF, Höhere Bundesanstalt für Forstwirtschaft, besucht und bin dann quasi Förster geworden und habe da einige Jahre als Förster gearbeitet und habe dann auch irgendwann erkannt, das ist nicht meine Lebensplanung und habe dann entschieden, nochmal studieren zu gehen, habe dann BWL studiert und habe dann eigentlich gleich von Anfang an das Ziel gehabt, Steuerberater zu werden. So ist es dann geworden, habe dann quasi nach meinem Studium die Ausbildung zum Steuerberater gemacht, habe dann in der Kanzlei gelernt und wollte dann auch schon immer selbstständig werden. Mein Ziel war schon immer schon, was Eigenes zu machen, nie quasi der Sklave zu bleiben, angestellt, sondern wollte immer selbstständig werden. Und habe dann mal in einer kleinen Kanzlei mal begonnen, waren wir zu zweit. Und dann haben wir aber gemerkt, das passen nicht ganz die Unterschiede zwischen meinem und dem anderen Partner. Bin dann dort weg und bin dann eben zur Grazer Treuhand gekommen. Und da bin ich eben seit 2017 Partner und ja, so ist mein Weg gewesen.
Das ist ja einmal was ganz anderes, also wirklich vom Wald
ins Büro, von der frischen Luft ins Büro sozusagen.
Ja, im Dschungel des Steuerrechts.
Genau.
Ja, aber da bist du wirklich im Studium gesessen und hast gesagt, na Steuern, das ist so geil, das gefällt mir, da will ich mich damit beschäftigen. Also wie ist die Liebe entstanden? Ich meine,
Zahlen, hat es das schon immer irgendwie gegeben bei dir, also dass du dich für Zahlen interessiert hast?
Nein, eigentlich nicht. Mathematik war nie mein Lebensgegenstand. Also da war ich eigentlich auf Kriegsfuß mit Mathematik.
Verstehe.
Aber wie gesagt, damals, wie ich noch angestellt war, habe ich gesagt, ich möchte was machen, wo ich selbstständig werden kann. Also mein Ziel war immer quasi, selbst was zu machen. Mhm. Und so, was kann ich eigentlich studieren, damit ich selbstständig werden kann? Da war ja irgendwie Geodäsie ein Thema oder JUS oder im BWL. Und dann war ich von Anfang an der Fokus, ich möchte Steuerberater werden, weil jeder Landwirt braucht einen Steuerberater, jeder Unternehmer braucht einen Steuerberater. Und da habe ich alle Möglichkeiten, das zu verbinden. Und so war mein Ziel, etwas zu machen, wo ich dann die Chance habe, Unternehmer zu werden. Und das war der Weggedanke.
Wir sind ja sehr dankbar, dass es Steuerberater gibt, so wie die. Weil ansonsten, ich habe das ja, bevor ich zu dir in die Kanzlei gekommen bin, habe ich das ja jahrelang selbst gemacht.
Ja.
Und ja, das war dann immer irgendwie mit so ein bisschen Bauchweh verbunden. Mache ich es ja eh richtig, weil ich habe Rechnungswesen in der Schule gehabt und BWL und ich habe mir gedacht, das Wissen allein reicht schon. Aber dann irgendwie, wie ich mich nachher komplett selbstständig gemacht habe, habe ich gewusst, es geht nicht mehr ohne Steuerberater. Und du hast schon immer einen gehabt, gell?
Ja, ich habe schon einige Steuerberater hinter mir und jetzt bin ich endlich beim Endgegner angekommen. Zum Glück, weil ja, das ist ja das. Aus meiner Unternehmersicht habe ich ja einen Steuerberater gesucht, der wirklich weiß, wovon er redet und der auch mitdenkt. Und ich habe leider vorher 2 gehabt, die waren wirklich einfach gute Kassierer, sagen wir mal so, aber halt nicht so interessiert an meinem Betrieb. Mhm. Ich meine, hast du oft Klienten, die zu dir kommen und sagen, ja, jetzt würde ich gerne mal wechseln, oder hast du den Wechselfaktor oft?
Natürlich kommt es auch vor, früher vielleicht weniger, heute durch das Internet schaust du hinein, wo ist der Steuerberater in der Nähe, das Wechseln ist sicher leichter geworden. Wenn die Leistung passt, wenn die Beratung passt, ist das eigentlich kein Thema halt. Vieles geht nicht über den Preis, da wechseln Leute, weil sie irgendwo um 10 Euro billiger kriegen.
Ah, wirklich?
Das sollen sie halt gehen, es bringt halt nichts. Also entscheidend ist die Beratung, die du konsumierst, und wenn die passt, dann ist alles andere auch nebensächlich.
Was würdest du empfehlen, welche Kriterien sollte man so im Kopf haben oder so beachten, wenn man sich einen Steuerberater sucht? Also wie kann ich herausfinden, ob der zu mir passt oder ob der gut ist?
Ja, grundsätzlich bieten die meisten Kanzleien eine kostenlose Erstberatung an. Das heißt, ich gehe dorthin, sage mal, was möchte ich machen, und erzählst deine Geschichten. Das sind meistens kostenlose Gespräche, und dann merkst du schon, ob die Chemie passt, ob der auch eine Ahnung hat oder irgendwas weißt, und die du eigentlich vorgebildet hast, weißt du auch, ob der die Thematik erfasst hat, und dann natürlich merkst du schon nach einer Stunde oder so, das könnte passen oder nicht passen. Natürlich ist die Nähe entscheidend, wo bin ich, passt die Lage, wobei auch viele Kanzleien heute nur mal digital arbeiten und möglichst vieles also online machen. Natürlich eine Nähe zum Steuerberater ist ganz wichtig, und vor allem die Chemie muss halt passen.
Ja, man muss sie ja verstehen, weil es gibt ja auch Steuerberater, die reden im Fachlatein, und das hilft ja nichts. Ne?
Ja, ja.
Man muss natürlich auch die Sprache sprechen, die quasi so die Kunden oder die Klienten, hast du es ja, glaube ich, bei den Steuerberatern, die sprechen. Weil wir zwar, ich würde sagen, sind steuerlich schon relativ gut gebildet, also ich im Vergleich zum Daniel noch nicht so, also ich weiß das, was ich von der Schule weiß, aber es gibt auch Menschen, die gar nichts damit am Hut haben.
Genau, und das ist die nächste Frage. Was sind deine Wünsche an die Klienten eigentlich? Sollten die schon eine leichte Vorbildung haben? Sollten die sich irgendwo weitergebildet haben im Steuerrecht? Weil was hilft dir das, wenn jetzt einer kommt, der ist komplettes Nockerpazzi, der hat gar keine Ahnung von der Materie und will halt sagen, ja, optimier mich steuerlich. Mhm. Ja, wo willst du da ansetzen? Der muss ja schon irgendwo ein Grundverständnis vom Steuerrecht haben in Österreich, dass der irgendwie so eine kleine Strategie auch schon hat, oder? Oder wie würdest du das gerne haben, so im Optimalfall?
Ja, nein, der Klient braucht jetzt keine Vorbildung oder Vorkenntnisse. Entscheidend ist für Unternehmer, dass er Unternehmer sein will. Nicht jeder, der kommt, ist zum Unternehmer geeignet. Also ich habe da viele Klienten, die sagen jetzt, da löse einen Gewerbeschein und hallo da und morgen bin ich Unternehmer und dann läuft alles gleich weiter wie bisher 40 Stunden. Das funktioniert nicht. Also viele sollten das lieber bleiben lassen. Und wenn einer den Fokus hat, Unternehmer zu sein und hineinzubeißen, dann ist ja der Berater da, um ihn zu unterstützen. Sei es ein Rechtsanwalt, ein Notar, Steuerberater, sagt ihm dann schon, was er machen muss. Aber wie gesagt, die Vorkenntnisse, es schadet nicht, aber es muss nicht sein.
Und es gibt ja quasi eben die strategischen Steuerberater und mehr oder weniger die operativen. Mhm. Wo bist du daheim?
Sowohl als auch. Also natürlich gibt es Leute, die, also sie haben irgendein Ziel, möchten irgendwo eine Gesellschaft gründen und dann international tätig werden, braucht da schon eine Strategie, dass es funktioniert.
Ja.
Aber es muss nicht auch abgearbeitet werden, das Ganze im Hintergrund. Also du musst eigentlich beides anbieten. Halt, gell? Mal für den kleinen Ein-Mann-Betrieb, der sich selbstständig macht, reicht ein normaler Arbeiter. Aber wenn du sagst, nein, eigentlich so wie du, Holding und dort und da und das möchte ich machen, dann brauchst du ja auch eine Strategie dahinter, damit das auch funktioniert.
Ja, also genau.
Irgendwann geht ja der Plan aus und dann stehst du wieder vom Nichts da. Halt.
Ja, gibt es viele Leute, so wie ich jetzt quasi, die zu dir kommen und sagen, schau, ich habe da den und den Plan oder ich habe die Pläne und jetzt dann ist das, der hat wirklich ja schon eine Strategie oder würde er von dir eine Strategie haben? Also bist du oft am Strategie ausarbeiten?
So fokussiert wie du habe ich wenige Klienten, ja. Also, so innovativ wie der Daniel, also das mache ich und das mache ich, also das kommt selten vor. Die meisten wollen halt selbstständig werden, übernehmen einen Betrieb oder arbeiten so wie ihr, nehmen ein Dienstverhältnis, parallel fangen sie an, ganz klein, werden dann größer. Aber es kommt keiner, der sagt, ich möchte dort das machen, dann nebenbei und also und mehrere Gewerbe, das kommt eher selten vor. Ja. Und dann ist vielleicht daran, dass der Steuerberater für solche Klienten dann mitdenkt und sagt, eigentlich wäre das und das möglich. Schau, du kannst eine GmbH gründen, mach mal eine Einbringung etc. Das läuft im Hintergrund mit und macht euch einen guten Steuerberater aus, der für dich mitdenkt.
Ja, also an alle, die zuhören, Grazer Treuhand, beim Klausi, das war die beste Entscheidung. Ich bin da sehr gut beraten gewesen bei meiner ganzen Gründung, was ich jetzt gemacht habe mit meiner Holding. Also das war wirklich ein tolles Hand in Hand.
Das müssen wir trinken.
Ja, können wir nachher schauen.
Der Daniel ist ja ein Gründer, GmbH-Gründer. Was würdest du sagen, ab wann lohnt sich eigentlich ein Steuerberater? Weil ich habe mir zuerst immer gedacht, ja, ich bin ja eh nur nebenbei selbstständig, ich bin Kleinstunternehmer. Lohnt sich da für mich überhaupt ein Steuerberater? Also ab wann braucht man es wirklich?
Na, sehr gute Frage. Ja, einen Steuerberater brauche ich eigentlich von Anfang an nicht. Also man kann sich heute im Internet ja fortbilden. Es gibt Finanz Online, es gibt viele Online-Behörden, wo man sich informieren kann. Alle möglichen Informationen kann ich mir rausholen. Also unbedingt brauche ich keinen Steuerberater am Anfang. Aber es sind viele Fragen im Vorfeld zu klären, an die man nicht denkt und dann, wo man vielleicht später dann draufkommt, hätte das doch anders gemacht. Gell?
Ja.
Weil es geht nicht nur um die Steuern, es geht auch ums Gewerberecht. Brauche ich einen Gewerbeschein, brauche ich keinen. Mhm. Es geht um andere Steuern, es geht auch um die Umsatzsteuer. Bin ich umsatzsteuerpflichtig oder nicht? Muss ich sein? Was hat dafür einen Vor- oder Nachteil? Oder viele Klienten sind heute Händler, arbeiten quasi mit Amazon, handeln ja, da genau. quasi auf der ganzen mhm. Welt. Dann ist die Frage, muss ich mich irgendwo im Ausland registrieren lassen? Brauche ich eine Registrierkasse? Ja. Und so weiter und so fort. Das sind viele Fragen, die du vielleicht gar nicht denkst.
Ja.
Wo du vielleicht im Nachhinein drauf kommst, falsche Entscheidung hättest anders gemacht, hätte mir viel Ärger und Geld erspart. Mhm. Und das ist der Grund, warum man eigentlich so eine Beratung konsumieren sollte. Ob man es dann, oder wie viel man selbst macht, ist dann die andere Frage. Weil ja. viele Fragen sollte man im Vorfeld klären, auch wenn man noch ein kleines Fuzzi quasi ist, sollte man diese Beratung konsumieren, das macht sich mehrfach bezahlt.
Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel bei meiner Branche, wie ich angefangen habe, als Content Creator nennt man es jetzt, früher Influencer, sagt man heutzutage auch noch, da gibt es ja oft noch so Unstimmigkeiten. Brauche ich ein Gewerbe, wenn ich jetzt da auf Instagram für eine Brand Werbung mache? Und ich bin der Meinung, also ich habe mich sehr viel informiert und bin der Meinung und vertritt die auch sehr stark, ja natürlich brauchst du ein Gewerbe, weil das gewerberechtlich ganz, ganz genau geregelt ist. Es ist Werbung, was du machst. Es ist nichts anderes als Werbung und Werbung unterliegt eben dem Gewerberecht.
Ja.
Und ich habe da aber schon sehr viele Diskussionen auch geführt mit anderen Kollegen und die sind halt der Meinung, nein, man braucht es nicht, es reicht eine Einnahmeausgaberechnung beim Finanzamt. Und ich erkläre denen dann immer, was mein Wissensstand ist, aber wenn sie mir nicht glauben wollen oder irgendwie die eigene Meinung vertreten wollen, ja, dann sollen sie das halt so machen. Dann ist es auch nicht mein Kaffee. Aber das ist zum Beispiel so eine Diskussion, was bei mir immer wieder auftritt und wo ich mir denke, ja, dann geh doch bitte zum Steuerberater oder geh doch zur WKO und informier dich bitte drüber.
Genau, so ist es, ja. Wie du selbst sagst, es sind viele Fragen offen. Braucht man Gewerbeschein oder welche Gewinnermittlungsart wählt man? Wie gesagt, einem ein Auskommen rechnen ist die einfachste Variante. Ja. Es gibt aber auch Pauschalierungsvarianten, wo ich meine Gewinn pauschal ermitteln kann und diese Vergleichsrechnungen macht eben der Steuerberater, hat am besten Überblick, das ist die beste Form für dich. Oder eben am Anfang die Frage, welche Gesellschaftsform wähle ich? Bin ich quasi ein Einzelnehmer, mache ich auf immer alleine? Oder sie haben zwei eine Idee und ich mache eine Personengesellschaft, eine OG oder KG oder vielleicht sogar eine GmbH zu zweit. Mhm. Wo du beim letzten Mal gesagt hast, GmbH immer alleine gründen, ja, das ist ja richtig, ja.
Würdest du das auch so unterschreiben?
Naja, schon. Wenn zwei Leute daherkommen und eine gute Idee haben und das funktioniert, dann macht es schon Sinn, gemeinsam zu gründen. Mhm. Aber das, was ihr da erwähnt habt, mit einem Vertrag, das ist das Wichtigste. Also ein Vertrag zu machen, ist aus Um und Auf, weil, wie gesagt, das Exit-Szenario ist auch mit zu betrachten. Mhm. Oder es verstirbt einem im schlimmsten Falle, dann soll ich in solche Sachen geregelt werden, wie es dann weitergeht. Das ist der Grund.
Gell? Und vor allem der Streitfall muss einmal in guten Zeiten schon geregelt
genau. sein. Genau. Ja. Der Streitfall, das kommt öfter vor. Also dann machen ein paar Leute eine Idee, dann funktioniert es nicht und dann wird es zum Streiten. Und dann sollte eben das Auseinandergehen auch irgendwie geregelt werden, ohne dass die ganze Firma drauf geht.
Das ist sowieso das Allerwichtigste. Also da haben wir ja auch schon so unsere Erfahrungen sozusagen damit gemacht. Ne?
Ja, man sieht es immer wieder.
Ja.
Wenn du jetzt ein Neugründer bist.
Ja.
Meine Meinung ist ja, man sollte eigentlich, bevor man eine Firma gründet, sofort einmal zu einem dir kommen, zu einem strategischen Steuerberater vor allem, weil man muss einmal seine ganzen Ideen auf den Tisch legen und sagen, wie gehen wir das an? Weil du kannst am Anfang schon die ersten Anfangsfehler machen, was du in der Struktur begehst, was dann, wenn du das jetzt, keine Ahnung, ein, zwei Jahre betreibst, dann echt schon teuer ist im Ausmerzen, wenn das Geschäft auf einmal doch sehr gut von Anfang an anläuft. Ne? Mhm. Würdest du auch sagen, wäre es nicht gescheiter am Anfang gleich mal eine Beratung, eine strategische?
Na unbedingt. Also das, wie gesagt, das macht sich vielfach bezahlt, weil gerade so wie es ihr auch angefangen habt, nicht mehr Dienstverhältnis selbstständig zu werden, stellt sich die Frage zum Beispiel nach der Sozialversicherung. Nicht? Muss genau. ich eine zahlen oder genau. nicht? Nicht? Wenn ich Kleinstunternehmer bin, dann brauche ich keine Zahlen, wenn ich quasi gewisse Grenzen unterschreite. Und da kannst du dir sehr viel Geld sparen, wenn du das quasi so steuerst, damit du quasi keine V-Pflicht zusätzlich hast. Weil du kannst nur einmal versichert sein und nicht zweimal. Das ist, wenn man da schauen, wenn du das so steuert, dass in den ersten Jahren da den Vorteil halt maximal ausnutze. Und diese Informationen kannst du vielleicht nicht dir zur Gänze irgendwo aus dem Netz holen, außer du hast sehr viel Zeit, aber da sind viele Tipps, die du beachten musst, wo du dir sehr viel Geld und Ärger sparen kannst.
Richtig, ja. Gibt es eine Umsatzkennzahl, wo man sagt, mit den Gründungsformen jetzt, wenn ich, okay, ich probiere es mal als Einzelunternehmer von ja. Anfang weg und dann höre ich ja immer wieder von den Leuten, ach, GmbH zahlt sich nicht aus. Es ist, keine Ahnung, da gibt es Leute, die machen hunderttausende Euro von Umsatz und die sagen, ah, das zahlt sich nicht aus. An was würdest du das festmachen, eine GmbH sinnvoll jetzt in der Steuersicht, dass man sich erspart? Am Umsatz oder am Gewinn?
Eher an der Haftung. Das heißt, der GmbH ist mit beschränkter Haftung. Mhm. Und die GmbH mache ich dann, wenn ich ein Gewerbe ausübe, wo ich vielleicht in ein Haftungsthema hineinkommen könnte, wo ich einen Vermögensschaden oder einen Personenschaden verursache. Rein vom Steuerlichen her musst du schon sehr viel Umsatz und Gewinn machen, damit die GmbH vorteilhafter ist, weil die zahlt dann eine Flat-Tax von 25 oder jetzt 24% für jeden Gewinn und als Einzelperson zahlst du bis zu 50%. Und wenn ich jetzt zum Beispiel 100.000 Euro Gewinn mache, zahlst du als Einzelunternehmer sehr viel, also ungefähr 30.000, 35.000 Euro und die GmbH zahlt nur 25.000. Auf der anderen Seite natürlich kostet der GmbH in der Erhaltung viel mehr, weil ich habe dann eine doppelte Buchhaltung zu machen, muss es beim Firmenbuch einreichen, habe Offenlegungspflichten etc. Und so gesehen muss man alles immer gesamt betrachten, auch die andere Seite, was will der Geschäftsführer oder Gesellschafter herausholen? Weil wenn er aus der GmbH sich den Gewinn herausholt, zahlt er wieder Steuer. Und daher ist die Frage, wie viel quasi landet letztendlich beim Gesellschafter? Wenn alles in der GmbH bleibt, ist der GmbH sehr schnell vorteilhafter. Wenn ich aber auch gut leben möchte als Gesellschafter, dann quasi zahle ich wieder mehr als vorher noch. Deswegen sind diese Fragen zu klären, was will ich eigentlich oder wo geht es hin?
Ja.
Und vielleicht habe ich am Anfang einen Businessplan, was auch sehr wichtig wäre, um zu schauen, wo bin ich in den nächsten Jahren. Und dann kann ich entscheiden, welche Gesellschaftsform ist die beste.
Ja, genau, vor allem die Haftung war ja das eigentlich das erste Thema, was mich dann mal betroffen hat, vor allem als Erdbauer. Da gibt es ja doch größere Schadensfälle, die man unter Umständen verursachen könnte. Zum Beispiel eine größere Glasfaserleitung abreißen und der Hofer ist ohne Internet und kann keine Umsätze machen. Ja, dann wird es sicher teuer für meine Haftpflichten, wenn die aussteigt. Dann bin ich fertig als Einzelunternehmer. Und nicht nur das, sondern wenn ich Klagen irgendwelche kriege von welchen Mitbewerber, was auch schon immer wieder passiert ist, dann bist du als Einzelunternehmer mit deinem kompletten Vermögen vorm Richter und haftbar.
Genau. Also gerade in deinem Fall mit Erdbewegung, da bist du schnell mal mit irgendwo fast beim Bagger wo beim Haus an oder es passiert irgendein größerer Schaden oder Personenschaden, es kommt dir wieder zu Schaden, also du bist schnell in der Haftung, während die Lisa eher weniger Gefahr hat, dass da das quasi ein Vermögensschaden entsteht. Aber wie gesagt, es hängt von dem ab, was ich mache. Und wie hoch groß ist das Risiko, das du quasi eingehst. Wenn was sein sollte und ich habe keine Versicherung, oder Versicherung steigt aus, ist mein ganzes Privatvermögen auch drin und weg. Deswegen ist aus der Sicht eine GmbH dann ratsam, wenn ich wirklich ein Haftungsrisiko haben sollte.
Gibt es eigentlich doch Fälle, dass selbst wenn jetzt dann die Firma komplett aufgeht, aufgrund von irgendeinem großen Schadensfall, dass du trotzdem in der persönlichen Haftung bist?
Natürlich, wenn du grob fahrlässig handelst, ne, du fährst betrunken mit dem Bagger herum, ne, du machst einen Schaden, dann wird die Versicherung aussteigen. Also da gibt es schon Grenzen. Es müssen welche solche Sachen sein, wo einfach dann du mit bestem Wissen, Gewissen gehandelt hast. Und was passiert jetzt noch? Ne? Wenn du wirklich fahrlässig, kriminell gehandelt hast, dann wird es der Pech haben.
Ja, das ist eh einleuchtend. Ja. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt nach bestem Wissen und Gewissen handle und dort jetzt eine Million Schaden entsteht, dann hofft die eigentlich nur mit den 35.000 Euro, was die Stammanlage sind von der GmbH.
Also wenn dann die Versicherung aussteigt und dann wird die GmbH quasi insolvent und dann quasi ist nur das Vermögen der GmbH weg, aber nicht das persönliche Vermögen des Gesellschafters, außer der haftet für die GmbH irgendwie, wenn er einen Kredit hat und für den Kredit der GmbH ist dann auch das Haus quasi als Versicherung hergegeben, dann kann auch das Haus dahingehend weg sein. Also da muss man schauen, dass man auch die Trennung zwischen den GmbH und dem Einzelvermögen oder dem Privatvermögen dann irgendwie absichert.
Genau, genau. Und bei mir zum Beispiel sind der LKW zum Beispiel finanziert, aber der LKW ist ja an sich so viel wert, dass der an sich besichert ist. Das heißt, da habe ich keine anderen Besicherungen vorlegen müssen. Das heißt, selbst wenn das passiert, ist zwar der LKW weg, aber mein Privatvermögen ist noch immer ungetastet.
Ja, das ist wichtig. Deswegen ist die Frage nach der Gesellschaftsform entscheidend. Ich sage, nach der Steuer alleine ist es nicht entscheidend, ob GmbH oder Einzelunternehmer, sondern wirklich dann, was mache ich und wo ist ein Haftungsthema halt gegeben.
Ja, und der Thesaurierungseffekt ist auch nicht zum Vernachlässigen. Das heißt, wenn ich da jetzt 25% de facto eigentlich einspare, jedes Jahr, und das einmal aufrechne auf 10 Jahre, habe ich ja 250% mehr im Geldbörsel, als wie wenn ich es als Einzelunternehmer betrieben hätte, ne?
Genau, also ich muss immer schauen, was macht die GmbH für Gewinne, was mache ich als Gesellschafter, wie viel brauche ich zum Leben, wie viel nehme ich mir aus der GmbH raus und so kann ich einen gewissen Steuerstundungseffekt erreichen. Und wenn ich dann irgendwann, wenn die GmbH verkauft wird, aufgeben wird, dann jetzt die Steuer dann anfallen wird. Irgendwann zahle ich die Steuer, nur die wird verschoben bis quasi in die Zukunft einmal nachher. Nicht? Und dann ist immer die Sache zu entscheiden, was ist die GmbH und was betrifft den Gesellschafter oder die Gesellschafter. Und so kann ich das Ganze optimieren.
Und dass man die Frage auch behandelt, muss ich mir eigentlich einen Gesellschafterbezug ausziehen? Also muss ich mir was auszahlen als Geschäftsführer? Oder kann ich quasi auch gratis arbeiten?
Ja, ich kann schon gratis arbeiten, aber wenn ich dann irgendwie einen privaten Lebensstil habe mit Urlaub und Privatjet, dann würde ich die Finanzen mal fragen, woher kommt das Geld halt dann. Also Es muss schon der Lebensunterhalt irgendwie nachweisbar sein. Und wenn ich mir nie was auszahle, wird es auch nicht ganz glaubhaft sein. Es muss irgendwie fremdübliche Entschädigung oder Entlohnung halt schon sein. Am Anfang, wenn ich eine GmbH gründe und ich weiß, der GmbH geht dann nicht so gut, kann ich gern darauf verzichten, aber nicht auf ewigen Zeiten. Und dann kommt ja auch dazu, du willst auch mal eine Pension haben, wenn du nie was einzahlst, wirst du nur mal eine Mindestpension kriegen, weil auch das, was du aus der GmbH rausnimmst, ist sozialversicherungspflichtig.
Ja.
Und davon hängt deine Pension irgendwann mal ab.
Ganz richtig. Und ich habe ja einen tollen Steuertrick entdeckt und das ist ja gar kein Trick, sondern das ist ja das, was unser Steuerrecht hergibt. Und ich habe ja zum Beispiel Privatgrundbesitz und eine Gewerbeliegenschaft, wo wir gerade sitzen. Und das ist so groß mit eben einem bebauten Gebäude, dass es zumindest eben 2.500 Euro im Monat netto mit Zins verursacht für die GmbH. Das heißt, ich beziehe 0 Euro Geschäftsführergehalt, bin nicht SVA-pflichtig in dem Fall, habe nur als Privatperson Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, die nicht der SVA unterliegen.
Genau, das ist richtig. Das ist noch nicht der Fall. Also noch sind die Vermietungseinkünfte SV-frei. Steuertrick ist jetzt keiner, weil Steuern musst du auch dafür zahlen.
Natürlich.
Also passt eben Sozialversicherung. Ja, das ist richtig.
Ein Strukturierungstrick, sagen wir so.
Ja, nein, wie gesagt, man kann ja schon steuern mit Einkunftsarten. Wie gesagt, wenn ich vermiete, ist es Einkommen, aber ich zahle mir gewisse Nebenkosten, die GmbH sonst zahlen müsste, weil wenn ich einen Geschäftsführerbezug mir auszahle, fallen auch Lohnnebenkosten an, die
richtig.
Ich als Finanzamt, Gemeinde etc. zahlen muss. Das fällt bei der Miete weg. Ja, das ist schon richtig.
Ja, aber wirkt sich das dann auch auf die Pension aus? Also kriegt der Daniel
natürlich.
Okay.
Natürlich.
Das sind so, zahle keine Beiträge, dafür bekomme ich auch mal keine Pension dafür.
Richtig. Und nachdem ich ja so realistisch bin und weiß, dass ich sowieso keine Pension mehr kriegen werde in unserem System, leider. Du wirst noch Glück haben, wir wahrscheinlich nicht mehr. Da wird es eher mau ausschauen.
Schlimm sehe ich es nicht, aber ja. Aber ich gehe davon aus, dass der Daniel die Miete irgendwie anlegt und auch für die Pension anspart.
Und ganz so. Richtig. Und das Ganze wird mit Immobilien angelegt.
Ja, siehst du. Ja,
genau. Wo man sich wieder einen Mietzins generiert und das ist dann die Pension.
Auch eine Pensionsvorsorge, die dritte Säule. Also wenn du quasi mit einer eigenen Pension anspare, ist es ja auch der Sinn der Sache. Halt. Dann habe ich quasi meine Sachen selber in der Hand und quasi das, was ich mal in der Pension haben sollte, das Vermögen, ist auch irgendwie da. Ja, das ist entscheidend, dass ich nicht quasi ins Blaue hineinlebe und sage, ich zahle keine Beiträge, weil es eh alles egal. Irgendwann kommst du in das Alter, wo du vielleicht nicht mehr arbeiten wirst und dann ist es ganz gut, wenn du eine Pension bekommst. Und wenn du eine andere Art gewählt hast, weil du dann quasi immobilienvermögend bist und da quasi davon gut leben kannst, ist es auch in Ordnung.
So schaut die Strategie aus und das soll das Ziel sein. Ja.
Aber jetzt, da haben wir, glaube ich, sehr viele steuerliche Geschichten erzählt und beantwortet gekriegt von dir. Jetzt, da wollen wir noch ein bisschen was über die persönlich wissen.
Ja, genau. Wie schaut deine persönliche Finanzstrategie aus? Wie hast du die mit deiner langfristigen Finanzstrategie aufgestellt? Wie hast du das ausgearbeitet und was ist dein Plan? Willst du auch SVA sparen, was du anlegen kannst in Immobilien? Oder wie hast du das überlegt?
Ich habe eigentlich immer gearbeitet, von der Schule weg, habe eigentlich immer schon was in die Kasse eingezahlt und habe dann irgendwann die Idee geboren, ja, wenn es passt und du was auch angespart hast, dann irgendwie risikoarm anzulegen, Immobilien etc., Wertpapiere, so habe ich quasi zwar nicht viel, aber doch was verdient, auch krisensicher verdient. Und momentan ist mein Investment in meiner Firma. Ich habe dann quasi den Anteil kaufen müssen und gehe davon aus, dass ich, wenn ich ausscheiden sollte, wieder was bekomme dafür. Und das ist das Investment, mit dem ich halt rechne. Pension natürlich zahle ich fleißig ein, weil da bin ich in der höchsten Bemessungsgrundlage. Da leiste ich einen Beitrag dazu und hoffe dann, dass ich auch da entsprechend was bekommen werde. Aber Finanzstrategie ist ja eher, bin ich auf der vorsichtigen Seite, bin ich so risikobereit und sage eher weniger Ertrag, aber dafür einen sicheren Ertrag zu erwirtschaften halt, ja.
Hast du da irgendeinen Prozentsatz im Kopf, was du im Jahr an Rendite machst?
Nein, habe ich eigentlich nicht, weil, wie gesagt, die Aktienkurse momentan fallen sie wieder, dann steigen sie wieder halt nicht. Und langfristig gesehen bin ich aber doch im Plus zwischen 5% und 10%. Und das ist, wie gesagt, über die Dauer gesehen ganz okay.
Welche Strategie hast du da? Kaufen und halten?
Kaufen, monatlich kaufen.
Ich kaufe monatlich quasi.
Genau, Ansparplan. Und dann gibt es auch teilweise so Immobilienbeteiligungsprojekte, wo du quasi mit Verlusten da quasi dir was erwirbst. Das ist auch
Verlustzertifikate.
Ja, so Verlustbeteiligung, wo du quasi einzahlst und die Verluste dann steuerlich geltend machst und irgendwann das Investment verkaufst. Also das sind so Ideen oder Bauträgergeschichten, wo du quasi so geförderte Wohnprojekte dich beteiligst und da auch Verluste gegenrechnen darfst mit deinen Gewinnen. Das sind die Strategien, die ich verfolge. Alles andere mit Kryptowährung etc., ja, das muss man sich viel beschäftigen damit. Das ist, überlasse ich den Profis, also auch ich.
Ah, du hast gar keine Bitcoin?
Nein, habe ich nicht, nein.
Sogar ich habe schon 0,002 Ethereum.
Sehr gut.
Du hast zu mir gesagt, ich sollte mir mal welche kaufen.
Ja, hast du sehr gut gemacht. Mm,
du hast mir Geld geschuldet und du hast nur gesagt, du gibst mir es nicht, du investierst das jetzt in Ethereum.
Ja, das ist auch eine Variante, ja.
Ist auch eine Variante, ja.
Zum Glück gezwungen.
Ja, schauen wir mal, ob das aufgeht.
Aber weil wir gerade von Kryptowährung reden, hast du da viele Klienten, die zu dir kommen und die mit Krypto-Themen befassen, also da die Versteuerung oder Veräußerung?
Wird immer mehr, dass da Leute wirklich Kryptos gekauft haben oder auch Mining betreiben. Also da gibt es auch schon einige, vor allem die junge Generation, die damit aufwächst nachher nicht, aber es hält sich eher im Minimalbereich.
Kann ich jetzt zum Beispiel als GmbH Bitcoin halten? Geht das?
Natürlich.
Aber wie wird denn das dann eigentlich gerechnet? Weil der Anschaffungswert wird ja da zum Zeitpunkt des Kaufs bewertet. Mhm. Und der Kurs ist ja extrem schwankend und volatil.
Genau.
Wie wird denn das dann weiter bewertet?
Wenn du sowas in der GmbH machst, musst du ja immer einen Jahresabschluss aufstellen und eine Bilanz zum gewissen Stichtag. Und dann musst du zu diesem Stichtag eben diese Beteiligungen bewerten. Und wenn das quasi im Kurs gefallen ist, dann muss ich es abwerten. Mhm. Wenn es im Kurs steigt und über den Anschaffungskosten hinausgeht, dann darf ich nicht aufwerten. Ich darf nicht reicher machen, als ich bin, sondern ich muss quasi maximal darf ich die Anschaffungskosten bilanzieren. Und alles, was darüber hinausgeht, wird dann relevant, wenn du wirklich das Ganze verkaufen solltest.
Aber kann ich die fiktiven Verluste, die ich noch nicht realisiert habe, sondern die nur Kursverluste sind, ja, kann ich die theoretisch geltend machen?
Natürlich, ja.
Aber die Gewinne nicht, also die werden nicht besteuert.
Es gibt ein einfaches Prinzip aus gläubiger Sicht, ich darf nicht reicher machen, als ich bin. Also ich muss die Vermögenswerte niederst halten und die Schuldenseiten möglichst hoch. Aha. Also wenn ich quasi einen Kredit hätte in Fremdwährung, muss ich immer zum Höchstkurs, zum Bilanzstichtag bewerten. Und wie gesagt, das Vermögen, irgendwelche Anlagevermögen, muss ich immer zum vorsichtig bewerten, was jetzt quasi maximal oder minimal wert ist.
Ja, siehst du, da habe ich jetzt gerade wieder eine neue Idee gekriegt. Ich werde jetzt Bitcoin mit meiner Holding einkaufen. Das ist ja voll geil, also wenn man die Gewinne nicht, also die fiktiven zumindest nicht bewerten muss und die Verluste.
Ja, ich gehe davon aus, dass du irgendwann Gewinne machen wirst.
Nicht? Bei einer Veräußerung spätestens. Ja, genau. Und ist halt ein Jahr Haltefrist. Und dann ist er steuerfrei.
Nein, bei der GmbH nicht.
Also, okay.
Da hast du ewig. Also da ist es als Privatperson, ist es so, beziehungsweise jetzt die neue Regelung, wenn das quasi ab 2021 gekauft wurde, dann hast du die volle Besteuerung immer von dem Gewinn und das mit 27,5% quasi.
Okay, in der GmbH ist es ganz normal, dann zu dem Mehrwert, was ich zum Einkaufswert gekriegt habe, also den Gewinn.
Da bist du immer steuerhängig, da kaufst du keine steuerfreien, sondern wenn du es mal nach 10 Jahren verkaufst mit Gewinn, musst du genauso steuern.
Und das geht ganz normal dann zur Jahresbilanz dazu mit der Körperschaftssteuer.
Genau.
Okay, ja, das ist ja schon wieder sehr interessant. Ja, ich habe wirklich 2017, wo das Ganze angefangen hat relativ, da bin ich in den Markt eintreten, in den Kryptomarkt, und da habe ich wirklich mit meinem Onkel zusammen, haben wir damals eine Mining-Farm aufgebaut mit 5 Mega-Rechnern daheim und die haben wir in der Garage aufgebaut. Nur haben wir die Stromkosten nicht so richtig beachtet. Dort war nämlich noch der Strompreis relativ normal, nur der hat, also die haben Strom gesoffen, das glaubst du nicht. Also das waren 40 Grafikkarten im Gesamten, was dort ein Ethereum gemeint haben. Wir haben in 3 Monaten haben wir 12 Ethereum gemeint. Das war halt jetzt eine geile Bilanz, ist aber leider jetzt nicht mehr möglich, weil das ja umgestellt worden ist, das System. Aber wir haben im Winter, also das war wirklich einfach nur ein alter Stall quasi, wo nichts isoliert ist und da hat der Winter ehrlich durchgepfiffen. Da hat es draußen Minusgrade gehabt und der Thermometer drinnen in dem Bereich, wo die Server gestanden sind, hat 25 Grad angezeigt, weil die so ausgeblasen haben, die Elektroleistung. Mhm. Also das war schon wild.
Da habt ihr aber eher Strom draufgezahlt, oder?
Ja, leider ist dann der Kurs einbrochen. Also wir waren, glaube ich, einen Monat waren wir richtig gehypt und zufrieden, weil wir fiktive Gewinne gemacht haben mit unserer Ethereum. Aber leider ist dann der Strom natürlich nachgekommen einmal, die Nachzahlung, die wir nicht beachtet haben. Und dann ist der Kurs auch noch einbrochen. Jetzt haben wir für fast 30.000 Euro Server gekauft. Und natürlich waren die nachher, nachdem der Kurs einbrochen ist, war die Nachfrage auch nicht mehr da nach dem Mining-Equipment. Das haben wir das auch für ein Schrottgeld nicht mehr verscheren können. Und wir haben unterm Strich die Stromkosten gehabt und sind richtig einmal eingefahren, theoretisch.
Ja, gehört auch dazu zum Unternehmer halt.
Ja, aber wie gesagt, ich habe deshalb gesagt theoretisch, weil die 12 Ethereum, die habe ich noch in meiner Wallet liegen und die sind mittlerweile das doppelte Wert, wie die Anschaffungskosten eigentlich waren. Ich meine, jetzt gerade wieder nicht, aber es war zwischenzeitlich, war ich schon auf über 50.000 Euro um. Ja, es ist jetzt gerade wieder stabil und ich bin sehr optimistisch, dass es gerade wieder im Steigflug ist nächstes Jahr.
Sehr gut, sehr gut.
Ja, ich meine, gut, es wird ja eh alles immer digitaler, somit anscheinend auch die Währung.
Ja.
Wer weiß, vielleicht hat es sich dann doch noch gelohnt. Ja. Für die.
Aber sicher, zum richtigen Zeitpunkt abwarten, dann passt es schon halt. Okay?
Ja. Genau.
Und vor allem, das sollte dann auch steuerfrei sein. Also, wenn du mit Gewinn verkaufst, dann ist das
brutto netto. Genau, das ist wirklich steuerfrei, weil 2017 Anschaffungswert gewesen und das war mittlerweile über ein Jahr gehalten. Das heißt, selbst wenn ich da eine Million Gewinn mache, ist die Million steuerfrei.
Ich wünsche es dir.
Ja, ich hoffe mal, dass ich deine Leistungen zahlen kann.
Ja. Wird sie ausgehen, ja.
Gott sei Dank. Ja. Was sind so sonst deine tagesaktuellen Dinge, mit denen du eigentlich routinemäßig betraut wirst? Gibt es da so einen Standardfall? Oder was ist so dein Tagesgeschäft als Steuerberater? Das hat mich eigentlich schon mal interessiert.
Ja, Tagesgeschäft. Also im Prinzip ist es so, in unserer Kanzlei gibt es eben die Partner, die ganz oben sind. Da gibt es unterschiedliche Teams darunter, Jahresabschluss, Buchhaltung, Lohnverrechnung. Und du hast als Partner ein gewisses Klientel zu betreuen und machst dann Besprechungen von deinen Steuererklärungen etc. Machst Besprechungen, wenn quasi ein neuer Klient kommt, Erstberatungen oder eben die Sonderberatung, wenn jemand eine GmbH gründen möchte oder umgründen möchte oder irgendwelche anderen komplizierten Fälle, gehört das dazu. In der Regel ist der Tag sehr wenig planbar, man muss auch Termine, die eingetragen sind, aber da kommen Leute, die dringend daherkommen, es kommt vom Finanzamt eine Anfrage, eine Betriebsprüfung oder sonstige Dinge, die quasi ungeplant hereinkommen. Das ist sehr spannend, weil immer was in Bewegung ist.
Okay, quer durch den Krautgarten.
Genau.
Und weil du gerade gesagt hast, Finanz, das ist auch sehr interessant. Wie eng bist du zum Beispiel mit dem Finanzamt Graz verbunden in der Zusammenarbeit? Also du wirst da sicher schon die ganzen Leute kennen, wahrscheinlich, die dort arbeiten, weil du das ja schon lange mit denen zusammenarbeitest.
Ich kenne einige, die meisten kämpfen vom Namen her, vom Gesicht nicht. Es gibt ja seit jetzt ein paar Jahren das Finanzamt Österreich nur mehr. Früher ist es gegeben, Graz Stadt, Graz Umgebung und so weiter. Es gibt nur mehr Finanzamt Österreich mit einigen Dienststellen. Und dann ist es auch heute so, wenn du wo anrufst, kommst du vielleicht in Vorarlberg raus, weil einfach das alles intern umgeleitet ist. Also da Ansprechpartner hast du nicht mehr, so wie es früher der Fall war. Man, die alten Camper nachher, habe ich gesagt, es ist schwieriger geworden, da quasi hereinzukommen und die Person zu finden. Weil wir haben da speziellen Zugang, spezielle Nummer, wo die Leute eher leichter erreichen können. Aber es ist auch bei der Finanz sehr schwierig geworden, weil einfach dort das auch umstrukturiert wurde und entsprechend auch das quasi die Finanz sich auf neue Wege begibt und auch umstellt.
Und jetzt kommt eine Betriebsprüfung, steht ins Haus. Mhm. Dann bist du mal der Erste, der davon erfährt. Oder ist das der Unternehmer gleichzeitig, der das...
Eigentlich wäre der Unternehmer der Erste, der kontaktiert wird. Die Finanz ruft in der Regel beim Steuerberater an, weil sie genau weiß, du kriegst sie die Daten her, die sie brauchen etc. und macht dort das ganze Besprechen. In der Regel ruft die Finanz beim Steuerberater an, sagt, was sie eigentlich machen wollen, was sie prüfen wollen etc. Und dann rufen wir den Klienten an und sagen ihm die gute Nachricht, wir haben eine Prüfung.
Super.
Schön. Wir brauchen diese und diese Unterlagen und dann macht man mal Besprechung mit dem Klienten und bevor dann quasi der Finanzbeamte kommt, dann werden auch eventuell heikle Themen durchbesprochen, die man in der Vergangenheit schon hatte, wo man dann unter Umständen auch eine Selbstanzeige noch machen kann. Das heißt, wenn der Klient irgendetwas mir nicht gesagt hat oder irgendwas passiert ist und er Steuern hinterzogen hat, hat man auch die Möglichkeit, eine Selbstanzeige abzugeben, die dann strafbefreiend wirkt. Und solche Sachen klärt man im Vorfeld ab, kommen in der Regel selten vor, aber doch vor, dass solche Sachen besprochen werden und dann wird die Prüfung eben abgehandelt und so ist es ein Teil, den man der Finanz macht. Grundsätzlich ist das Verhältnis zwischen Steuerberater und Finanz sehr gut, weil wir brauchen uns beide. Also es hat jetzt keinen Sinn, mit der Finanz auf fortzugehen, weil dann bist du einfach unten durch.
Ja.
Wichtig ist, dass du quasi Konto zeigst und Leuten sagst, was Sache ist, was im Gesetz steht und wo es halt eindeutige Entscheidungen gibt. Das wissen sie, dass sie da quasi wenig Chancen haben. Daher ist das Verhältnis ein gutes und ein auf Augenhöhe quasi geführtes Gespräch. Ab und zu gibt es halt da wirklich so Fälle, wo man dann wirklich zum Streiten kommt, wo einfach der Finanzbeamte oder die Finanzbeamtin quasi der Meinung ist, das geht nicht, weil sie einfach zum Beispiel dem Klienten was neidig sind. Ich habe zum Beispiel mal so eine Prüfung gehabt, da hat ein Klient, der gut verdient hat, das Investment gehabt, der kauft sich Porsche Oldtimer. Weil die quasi auch wie eine Wertanlage sind und quasi mit Gewinn versehen sind, wenn du quasi die richtigen Modelle kaufst und der hat dann eine Prüfung gehabt und die Prüferin wollte das aber nicht als gewerbliche Tätigkeit sehen, sondern hat so das eher Liebhaberei und die fahren mit den Autos rum. Und das war eher eine Streiterei nachher. Nicht? Und solche Fälle gibt es natürlich auch. Ja, aber grundsätzlich läuft das sehr fair ab,
die Geschichte. Und die Streiterei, Entschuldigung, wie endet die dann vor dem Verwaltungsgericht oder vor...
Ja, es gibt dann meistens mit der Prüfung abgeschlossen, mit einer Feststellung, was dann quasi herauskommt und dann hast du die Möglichkeiten, in die Berufung zu gehen. Noch, in die erste Instanz am Bundesfinanzgericht und wenn das auch so entschieden ist, quasi bis zum VBGH noch. Also das ist dann die oberste Instanz, wo du dann hingehen kannst. Bis dahin hast du die Möglichkeiten, dir dein Recht zu holen und die Entscheidung ist aber so kann immer so oder so sein. Es ist oft der Fall gewesen, dass quasi in der höchsten Instanz jetzt ganz anders entschieden worden ist, also in den unteren Instanzen. Aber die Möglichkeiten hast du da quasi bis zum obersten Gericht quasi dein Recht zu holen.
Und das heißt, ich habe da das komplette Kostenrisiko und so muss ich ja die Kosten vorfinanzieren.
Genau.
Und was ist, wenn ich dann Recht bekomme, kriege ich zurückerstattet?
Ja, wenn du das verlierst, dann zahlt ja der Staat die Kosten dafür. Also wenn du an VBGH gehst, dann zahlt ja dann der Verlierer, der Finanzamt, die Steuern dafür, also die Abgaben. Und die Steuern, die du quasi geschuldet hast, werden dann quasi erlassen. Also das fällt dann weg. Ja, aber die Kosten, die Gerichtskosten, musst du quasi vorfinanzieren. Wenn du quasi zum VBGH gehst, dann kostet das schon mal eine Latte noch. Und wenn du dann quasi verlierst, dann bleibst du auf den Kosten sitzen. Ja?
Okay. Ja, leider. Es gibt auch wieder solche und solche, gell?
Ja. Genau, also das ist immer ein gewisses Risiko, aber wenn du der Meinung bist, du fühlst dich ungerecht behandelt und du bist der Meinung, das ist nicht ganz richtig, muss man eben das ausstreiten oder entsprechend sich anschauen. Es gibt ja schon unzählige Urteile und habe ich ein ähnliches Urteil in der Vergangenheit gehabt, das, auf dem ich aufbauen kann. Also du schätzt schon ab, ob das einigermaßen Erfolg haben könnte oder nicht. Gell? Mhm. Es gibt Leute, die quasi um jeden Preis bis zur höchsten Instanz gehen wollen, dann müssen sie es halt tun. Mit dem Risiko, dass es ihm daneben geht. Ja.
Ist halt so ein kleines Ego-Geschichte allein, immer wieder kommt man vor bei gewissen Leuten.
Ja, natürlich. Es gibt so Leute, die gern vor Gericht ziehen und jede Entscheidung sich ausfechten. Aber wie gesagt, das muss dann jeder mit sich selbst entscheiden, ob er das will oder nicht.
Wann kommt es eigentlich zu einer Wirtschaftsprüfung? Also erst, wenn man wirklich auffällig wird beim Finanzamt, oder kann das theoretisch jeden treffen?
Theoretisch kann es jeden treffen. Jeder kann eine Steuerprüfung haben. Ja. Grundsätzlich wird wahrscheinlich der Computer entscheiden, also muss ja in der Steuererklärung gewisse Kennzahlen bekannt geben. Also so viel Umsatz, so viel Personalaufwand, so viel Werbeaufwand, so viel Abschreibung etc. Und wenn da eine Kennzahl aus der Reihe tanzt oder ich habe sehr unterschiedliche Ergebnisse, einmal 50.000 Gewinn, dann 70.000 Verlust und so weiter, dann könnte der Computer halt da quasi die Prüfsoftware aufblinken, nicht? Da ist was zu tun. Nicht? Und dann quasi wird der Prüfer geschickt. Okay. Also, so dass früher ausgewählt wird, das kommt nicht mehr vor, sondern wird eher der Prüfer quasi, der Computer wird eher entscheiden, sagen, da schauen wir mal nach.
Und kann das Kleinstunternehmer auch treffen oder hast du da schon mal so einen Fall erlebt, dass es ein Kleinstunternehmer getroffen hat bei seiner Wirtschaftsprüfung?
Es kann ihn dann treffen, wenn der vielleicht nur Verluste macht und nie Gewinne erzielt, dann kommt eine Prüfung, ob das Liebhaberei ist zum Beispiel. Aber im Wesentlichen gibt es da, glaube ich, größere Fische, wo mehr zu holen ist. Wer jemand, der Steuer zahlt, was soll ich dafür prüfen? Bringt nichts in Wahrheit noch. Nicht? Aber natürlich kann es sein, wenn der Kleinstunternehmer quasi 90.000 Euro Umsatz hat und 85.000 Euro Ausgaben, es kommt nie Steuer raus, kann es auch sein, dass der geprüft wird hat. Ja.
Mhm. Ja, das ist ja, das würde ja auch irgendwie ein bisschen Sinn machen, weil 90.000.
Wenn ich halt, wie gesagt, immer nur was weiß ich, 15.000 Umsatz habe und 3.000 Gewinn und ich habe aber einen entsprechenden Lebenswandel, dann könnte auch die Frage sein, wovon lebt der Steuerpflichtige eigentlich? Wie kann der sein Leben, sein Haus, seine drei Autos finanzieren mit 19.000 Euro Umsatz? Das kann auch passieren, ja.
Gibt es das wirklich, dass die Finanz wegen dem auf einen aufmerksam wird, weil der jetzt Lamborghini fährt und sie wichtig macht?
Ja, die Finanz wird nicht nachschauen, wer welche Auto fährt, aber natürlich schauen Sie mal auf die Steuergänge, was ist eingereicht worden. Und wenn der jahrelang immer noch 2.000 Euro Einkünfte hat, ist es schon vorgekommen, dass die Finanz nachfragt, wovon lebt der? Da muss man entsprechend erklären, Erbschaft, geerbt, Schenkung, wie auch immer, wenn man das erklären kann, ist es auch in Ordnung. Ja, aber muss er dann nachweisen können, wie komme ich oder wie kann ich mir mein Leben leisten mit nur 10.000 Euro Umsatz im Jahr.
Und man hört ja immer wieder, also zumindest ich bei meinen Unternehmerfreunden, solche kleinen Horror-Stories, da kommt der Finanzprüfer und wie wir schon gehört haben, es gibt solche und solche und dann kommt man mit aufgeblasener Brust einer und sagt dann so Floskeln wie, machen wir gleich schnell 20.000 und brauchen wir nicht viel schauen. Hast du sowas auch schon erlebt?
Natürlich, aber das ist nicht der Finanzprüfer, das ist meistens der Kassier quasi, der den Abgabenrückstand eintreiben muss, weil wenn ich meine Abgaben nicht leiste, meine Steuern, dann habe ich einen Rückstand bei der Finanz, kommt irgendwann meine Mahnung und eine zweite Mahnung und irgendwann kommt der Exekutor noch. Und der quasi dealt, ja, gib es mir 5.000, dann komme ich nächste Woche wieder.
Ach so, wirklich? Also der Exekutor ist das, ja, der schon kommt? Ja. Also der Prüfer, der sagt, machen wir schnell einen
20. Der Prüfer holt kein Geld. Der Prüfer kommt prüfen, aber wenn dann quasi ein Rückstand ist bei der Finanz, kommt meistens der Exekutor und holt der Geld noch. Ja.
Okay, also das heißt, wenn man einmal vergisst, was einzuzahlen bei der Finanz, einfach weil man es übersehen hat, dann kann nicht wirklich viel passieren.
Nein, oder? Da kommt eine Mahnung.
Da kommt man nicht klein helfen.
Da kommt eine Mahnung und dann kommt vielleicht ein Säumniszuschlag. Okay. Und irgendwann kommt dann da Schreiben, ja, einzuzahlen bis, sonst kommt Exekution, also das muss schon länger dauern. Und vor allem muss es ja auch um eine Betragshöhe gehen, wenn man nicht 300 Euro Rückstand hat, wird kein Exekutor kommen, da kostet der mehr als der Rückstand hat. Gell?
Ja, natürlich. Ja, das ist immer so meine größte Sorge, dass ich irgendwas übersehe und dann vergisst, das einzuzahlen, obwohl ich das gar nicht, also natürlich immer schnell meine Rechnungen einzahle und da immer voll dahinter bin und dass ich dann irgendwie negativ aufscheine.
Schwarzer Fleck.
Am meisten Nervenflattern hat sie, wenn irgendwas vom Finanzamt heimgeschickt wird.
Ja, natürlich, ja.
Jedes Mal, wenn ich auf den Briefkopf Finanzamt ziehe, dann kriege ich schon die Krise. Und vor allem ist es eh meistens an den Daniel adressiert, dann rufe ich nicht mehr gleich und darf ich das bitte aufmachen? Ich halte das nicht aus.
Ja, nein, wenn man alle Sachen erledigt, dann kann mal nicht viel passieren. Passieren kann immer was, wenn man was übersehen hat oder so, aber in der Regel sollte man kein schlechtes Gewissen haben, wenn man einen Steuerberater hat und der alles im Hintergrund macht. Mhm. Sollte da keine bösen Nachrichten drin stehen, vielleicht eher ein Guthaben oder so. Nicht? Oder die Bescheide, die gut zugeschickt werden, die Bescheide kommen bei Post noch oder online ins Finanz, online hinein. Also das ist die Frage, was sonst kann nicht, nichts daherkommen in Wahrheit.
Du hast recht, genau, ein Guthaben, das habe ich ganz oft und ich freue mich jedes Mal, wenn ich meine Bilanz anschaue, also wenn mir die Buchhaltung wieder schickt, was monatlich zum Zahlen ist, weil da kommt fast nie was raus, weil ihr so gute Arbeit leistet.
Oder du, ja, also wenn du Guthaben hast, hat er entweder nur Ausgaben, was er auch nicht glaube hat, gell?
Nein, das ist auch
aber
richtig.
Natürlich, ja, wenn man also die Bauleistungen erzielt, zahlt man keine Umsatzsteuer etc., gibt auch die Vorsteuer retour. Also es hat mehrere Gründe, warum du vielleicht Guthaben hast und ja, das ist erfreulich, wenn das der Fall ist und du ein Geld zurückbekommst, ja.
Ja. Machst du eigentlich deine Steuern selber?
Natürlich, klar, ja.
Die Buchhaltung auch oder macht das die Buchhaltung bei euch?
Wir haben eine eigene Buchhaltung, ich selbst habe keine Buchhaltung, weil ich ja kein Unternehmer bin, also Unternehmer mit Umsatzsteuer in dem Sinne halt, sondern quasi bin ich nur beteiligt an dieser Gesellschaft und da gibt es dann viel an Buchhaltung zu machen. Aber ich habe nebenbei noch eine eigene Firma, ja, da mache ich die Buchhaltung nicht selbst, ja, das ist richtig.
Welche Firma hast du noch?
Ja, ich bin ja gelernter Förster und das habe ich auch nie aufgegeben und habe da quasi auch eine Consulting-Firma, wo ich Forstbesitzer berate und dafür Gutachten mache und irgendwie auch auf Wald aufpasse und kontrolliere. Und da habe ich eine Firma
geil.
Schon vor, eigentlich sind das ja genau 25 Jahre, 1998, also habe ich eigentlich Jubiläum gehabt, 1. August. Gegründet schon in meinem Studium und die Firma habe ich immer noch daneben. Ja, und da ist es eine kleine GmbH, habe auch eine GmbH gemacht. Ja. Aus Gründen meiner Pensionsvorsorge, also auch ein Tipp, du kannst auch eine Pensionsvorsorge über die GmbH machen, selbst eine Pension ansparen und das habe ich ja damals gemacht und da habe ich ja eine Firma, die ich selbst buche und wo ich selbst die Steuererklärung mache, ja, das sollte man auch nicht ganz verlernen. Man muss ja wissen, wovon man redet, wenn man die Steuererklärung von den Klienten halt überklärt, wird man wissen, wovon man spricht.
Okay, dann machst du so ein bisschen wieder Training on the job.
Genau, genau.
Also hast du zwei Unternehmen sozusagen?
Genau, also ich habe zwei Sparten, das eine ist die Steuerberatung, das andere eben noch die forstliche Komponente, die ich nicht aufgegeben habe und ja, das macht beides Spaß, das ist eine gute Abwechslung, einmal Bürojob und einmal quasi in der Natur unterwegs zu sein.
Das heißt, wenn wir uns dann doch einmal einen Wald kaufen sollten, dann kommen wir auch wieder zu dir.
Genau, Daniel kauft sich Wald, ein Schloss, das Schloss her und
ich schaue auf den Wald. Hey, die hätte ich auch schon gehabt, ja.
Nein, ein Schloss nicht, aber ein schönes Haus im Wald, das wäre so ein bisschen mein Traum.
Naja, meine andere Idee wäre ja, dass ich einen Wald kaufe, den Klaas abholt, das holt vor Arbeit, aufforste, oder wie man das nennt, und halt wieder abverkauft dann.
Ja, das klingt zwar gut, aber abholzen, das ist ja, brauchst du Genehmigung von der Forstbehörde, das ist so einfach geht das halt nicht, aber da holst du dann mich und erklärst dir, wie es geht.
Ist das noch ein Geschäft heutzutage?
Sicher, also Holz, also vor einiger Zeit hat es einen Artikel gegeben, ach, hätte ich nur mehr Wald, alle wollten Wald kaufen, keiner hat es gegeben und du kriegst auch wenig zu kaufen in Wahrheit. Also es gibt keinen Herweis, immer noch eine sichere Veranlagung ist Grund und Boden, hat immer noch einen Wert, langfristig gesehen. Und Wald natürlich, weil du nichts tun musst und das von selbst wächst, hat zwar keine große Rendite, aber auch immer eine bleibende und nachhaltige Rendite. Ja.
Ich hätte wirklich einmal einen Wald anboten gekriegt, nur ich war mir da überhaupt nicht sicher, aber wenn ich die kennt hätte, hätte ich vielleicht dicke zugeschlagen, weil ich habe nicht gewusst, ich habe null Ahnung, was das betrifft. Ich habe zwar einen Klassenbagger, wo ich die Geräte, also die Bäume außerreißen kann, theoretisch. Aber ich habe mir gedacht, ich muss den pflegen und das, also ich kann das nicht einfach 10 Jahre lang nicht einmal betreten. Das geht ja auch nicht, oder? Weil als Waldbesitzer hat man ja die Pflicht, dass man.
Ja, natürlich, wenn da irgendwelche Schädlinge sind, musst du diese entfernen. Also da gibt es genauso Pflichten, die du hast und erfüllen musst. Und auch genauso, was die Nutzung betrifft, kann nicht hergehen und alles wegschlägern. Das ist nicht erlaubt, sondern da musst du wirklich auch nachhaltig, also was zuwächst, darf ich entnehmen, beziehungsweise beim Schädling sind etwas mehr. Aber auch dafür gibt es Behörden, Forstbehörden und Berater, die da quasi den Waldbesitzer unterstützen, wenn er sich nicht auskennt.
Ja, ja, cool. Ja, das ist perfekt zum Wesen. Schön.
Jetzt können wir uns schon einen Wald kaufen nachher, wenn wir mal einen finden.
Also wenn irgendwer von euch Zuhörern einen Wald hat, kommt zum Klaus.
Oder Steiern.
Oder zum Daniel. Der Daniel kauft ihn und ich betreue ihn dann.
Ja, wunderbar.
Das gefällt mir gut. Das wird immer interessanter.
Ja.
Mellenhof ein bisschen Konkurrenz
machen. Genau, der hat jetzt genug, den kaufen wir was ab.
Perfekt, dann machen wir das.
Hast du irgendwelche Tipps noch für unsere zuhörenden Unternehmer? Was würdest du aus deiner langen Berufserfahrung so als Essenz jetzt noch einmal wenn mitgeben, der vielleicht kurz vor der Gründung steht oder seit kurzem ein Unternehmen hat oder auch schon längerfristig ein Unternehmen hat, was würdest du da prinzipiell Unternehmern noch einmal raten?
Ja, auf jeden Fall würde ich eine Beratung vorziehen, bevor man quasi den Startschuss legt. Wie gesagt, da, das ist bares Geld und man sich da ein paar Tipps holt und da mal sich mal vorstellen, was will ich überhaupt machen, wo ist mein Fokus, was, wo soll die Reise hingehen. Und da kann man auch sehr viel steuern im Vorfeld, was im Nachhinein dann nicht mehr möglich ist. Und auch für jene, die nicht Unternehmer sind, sollte man mal überlegen, ob man Steuergang abgibt. Es gibt zwar die automatischen Veranlagungen, die finanzautomatisch macht, aber vieles vergisst man vielleicht, was dann absetzbar wäre. Und auch dahingehend gibt es Möglichkeiten, ich kann 5 Jahre rückwirkend noch Steuergebühren abgeben als Angestellter. Also besser darüber nachdenken, bevor man was herschenkt. Viele haben Angst vor der Finanz und das ist gefährlich heute, aber in der Regel gibt es da auch was zu holen. Es gibt Absatzbeträge etc. Und mögliche Dinge. Und da sollte man halt nicht die Scheu haben, sich da mit dem Thema zu widmen. Und wenn man gar keine Ahnung hat, zum Steuerberater gehen und sagt, die Erstberatung ist kostenlos und dann kann man schon voll abschätzen, macht es einen Sinn, was zu tun oder nicht. Und wie gesagt, immer vorher fragen, als im Nachhinein versuchen, was zu sanieren.
Das wird teuer.
Ja.
Das kann sehr teuer werden, man kann auch nicht vieles reparieren, das geht dann schon, weil wie gesagt, mit einem guten Kontakt zur Finanz kann man da sagen, bitte können wir das anders machen etc. Dann wird noch vieles quasi möglich gemacht, aber viele Entscheidungen sind dann quasi, was liegt, das biegt so quasi noch. Und wenn ich einmal entschieden habe, ich möchte Umsatzsteuer abführen, bin ich in 5 Jahren gefangen.
Ja.
Oder Sozialversicherung etc. oder wenn ich einen falschen Gewerbeschein löse. Also da gibt es viele Fehlentscheidungen, die dann sehr teuer werden können. Deswegen macht es Sinn, da im Vorfeld quasi mit Leuten sich zusammensetzen. Es gibt auch quasi die Wirtschaftskammer, die Gründungsberatung macht, muss sogar Steuerberater sein. Mhm. Aber am besten wohin gehen und Beratung zu konsumieren. Auch was Förderungen betrifft, es gibt meistens Förderungen für junge Unternehmen. Also da am besten sich im Vorfeld Gedanken zu machen, was will ich, was gibt es für Möglichkeiten etc. Es käme im Nachhinein drauf. Ich habe viele Leute, die kommen dann zu mir und sagen, ich habe vor 3 Jahren eine Firma eröffnet. Das muss ich, glaube ich, als Steuergang abgeben oder so. Ne? Das ist dann schlecht, weil da muss ich auch gewisse Dinge melden der Finanz und der Sozialversicherung. Und wenn ich im Nachhinein dann das mache, dann gibt es meistens auch, gibt's auch Strafen und etc. Also da sollte man sich im Vorfeld Gedanken machen und in Beratung einholen.
Ja, und wenn wir da jetzt gleich bei dem sind, weil ich glaube, die Frage, die würde ich jetzt da wirklich ein für alle Mal beantwortet haben,
ja.
Muss man sich als Content Creatorin oder als Influencerin, muss man Gewerbe anmelden?
Ja, natürlich, ja.
Endlich, ja. Endlich. Jetzt da haben wir es vom Fachmann gehört. Also ja. ich wollte das nur einmal so untermauern, damit das, was ich immer gesagt habe, nicht immer so als Blödsinn abtan wird.
Das habe ich nie gesagt.
Nein, du nicht. Ich schau nicht. Das hast du nicht.
Aber das sind nachher die Goldstücke, die eben in 3 Jahren das erste Mal draufkommen, hey, ich muss ja mal eine Finanzerklärung abgeben.
Genau, okay. Ja.
Ja, aber jetzt ist das auch geklärt. Also alle, die jetzt von mir zu unserem Podcast kommen und das wissen wollten, die haben das jetzt auch erfahren.
Ja. Oder viele machen was, wo sie eigentlich eine Gewerberechtigung brauchen, das gibt es ja. Auch, die arbeiten quasi schwarz, mhm. Was aber nichts mit der Finanz entscheiden, also egal ist, der Finanz nimmt alles, auch wenn es eine illegale Tätigkeit ist, es ist ans Einkünfte, dann musst du Steuern zahlen.
Ja, sogar die Drogendealer
nämlich. Genau, ja, auch die sind so quasi Unternehmer und müssen Steuern zahlen, also da ist nicht entscheidend, ob ich das darf oder nicht darf, sondern wenn ich was mache, dann bin ich quasi entsprechend in der Steuerfalle. Mhm. Und das wird man entsprechend heute sich vorher informieren.
Das war lustig als Polizist. Da haben, wenn wir einen Dealer erwischt haben, haben wir immer die Meldung an die Finanz auch gemacht, weil der ja Einkünfte aus quasi einer selbstständigen Tätigkeit hat. Also ob es legal ist oder nicht, ist es wurscht. Das war ein Gewinn, den er erwirtschaftet hat und nicht versteuert hat. Mhm. Dann hat der Finanzstrafe auch noch gekriegt, zusätzlich zum Strafrechtlichen.
Ja, genau. Schön.
Ja. Ja, so ist das, ja. Ja, wie gesagt, so ist der Tipp halt, sich zu informieren, auch wenn ich zum Beispiel über Wohnung geerbt und vermietet, die weiß ich nicht, bin ich da quasi irgendwie steuerhängig. Also das sind Sachen, die man leicht und schnell klären kann. Mhm. Und wie gesagt, dann kann man auch ruhig schlafen. Das ist für viele auch wichtig, weil viele dann quasi wachen schweißgebadet auf, weil sie da irgendwas machen und nicht wissen, ob sie da legal unterwegs sind. Und deswegen ist so eine Beratung, auch wenn es ein bisschen was kostet, vielleicht nicht verkehrt.
Ja, aber das gehört, was man einem Berater anlegt, ist zu 10-fachen Return wieder irgendwo was anzufließt, was man entweder keine Fehler macht oder richtige Abseitsposten hat. Also Beratungs gehört. Ich habe das zuerst auch viel zu lange nicht richtig verstanden. Also die, was ich Berater gezahlt habe, hat immer ein bisschen weh dann, aber das zahle ich mittlerweile sehr gerne, weil das einfach echt so viel bringt und das ist
ja
einfach.
Vor allem ist es ja auch wichtig, dass alles richtig läuft und mir ist es das auch absolut wert, das zu zahlen. Und ich kann ruhig schlafen jetzt da.
Ja, richtig.
Ja, aber es kommt dann öfters die Frage bei der Erstberatung, ja, was kostet dann der Steuerberater? Und dann ist es natürlich schwierig, was zu sagen, weil es hängt immer davon ab, wie viel oder welche Leistungen sind zu erbringen. Wir rechnen unsere Leistung grundsätzlich noch Zeitaufwand ab, das heißt so viel Zeitaufwand, mal Stundensatz, da gibt es Honorar. In wenigen Fällen ist es pauschal zu verrechnen. Wenn es zum Beispiel um die Lohnabrechnung geht, die kann man pauschal abrechnen, aber gewisse Leistungen wie Buchhaltung oder Jahresabschluss werden einfach nach Stundenausmaß gerechnet. Und da ist es aber so, dass halt wir immer mehr quasi in die digitale Welt eintauchen wollen und die Unternehmer auch damit einbinden wollen. Das heißt, was halt digital da ist, wenn wir digital weiterverarbeiten und da entsprechend wird das Honorar entsprechend günstiger, wenn ich nicht mehr mit der Schuhschachtel komme. Und die Belegerinnen sind dann einfach die Sachen digital schon im System habe und die weiterschicke halt. Gell?
Genau.
Die Jungunternehmer, die es halt gibt, die sind nicht mit dem aufgewachsen. Die ältere Generation kommt halt noch mit den Belegen in Papierform daher, wird immer weniger. Aber wie gesagt, mit der fortschreitenden Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz ist das auch sehr in Umwandlung betroffen. Und da entsprechend geht auch das in die Richtung, dass irgendwann mal die laufende Buchhaltung quasi zum Nebenprodukt werden wird, weil einfach das automatisch funktioniert. Ja. Und dann bleibt die reine Beratung halt hängen und wie gesagt, dann wird das entscheidend sein, was da quasi ich beraten bekomme und das ist die Leistung, die ich quasi konsumiere.
Weil ich bin auch noch so eine, die mit der Zettelwirtschaft kommt.
Das verstehe ich bis jetzt nicht mehr.
Ich werde es aber jetzt umstellen, ich werde es jetzt digitalisieren.
Weil der Klaus hat so ein tolles Programm, das nennt sich DATEV.
Ja.
Und da jeden, also wirklich jeden Beleg, den ich in die Hand kriege, fotografiere ich mit der App ab. Genau. Ist sofort im System drin, die Buchhalterin hat sofort in der Hand und ich nehme den Zettel, zerknülle den und schmeiße ihn weg, weil ich muss ihn nicht aufbewahren, weil digital schon gespeichert ist. Das heißt, bei mir fliegt nichts mehr herum und oft sind die Leute ganz entsetzt, wenn ich vorsehen an die Rechnung wieder wegschmeiße, weil ich greife das nicht an, ich nehme das gar nicht mit, weil das ist einfach nur wieder ein unnötiger Zettel, der herumliegt in der Gegend.
Das ist richtig, also das ist schon sehr wertvoll, wenn du quasi deine Buchhaltung mit dem Handy quasi vorbereitest und abschickst. Wie wenn du dann Monatsende zusammen das Belege zusammensuchen musst, die Kontoauszüge ausdrucken musst, etc.
Ja.
Also das geht einfacher und wie gesagt, auch dahingehend der Tipp zu den Jungunternehmern, schaut zur Möglichkeit, dass digital unterwegs seid. Es gibt auch Registrierkasten. Also da ist auch die Frage, wenn ich Unternehmer werde und ich bin zum Beispiel Amazon-Händler, muss ich auch nachdenken, ob ich vielleicht im Ausland mich registrieren muss, wenn ich im Ausland Waren verkaufe oder bei dir lese, wenn du elektronische Dienstleistungen verkaufst und du hast quasi Downloadmöglichkeiten ins Ausland an Privatpersonen, kann es auch sein, dass du im Ausland steuerpflichtig wirst, umso steuerpflichtig und da entsprechend ist der Tipp im Vorfeld zu klären, was mache ich, welche Konsequenzen habe ich mit meinem Business, was ich machen möchte. Und da, wie gesagt, sind wir im Vorfeld informieren. Und wie gesagt, die Arbeitsweise sollte eine Möglichkeit digital sein, schafft auch Platz. Ich habe keine Ordner rumstehen, ich habe keine Zettel, die los herumfliegen. Und da quasi kann man auch Module bieten, wo einfach das ganz einfach und von überall aus möglich ist.
Ja, das werde ich auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Und das war jetzt auch wirklich ein sehr guter Tipp, ne? Weil ich bin jetzt da gerade so in einer Projektphase und würde gerne meine ersten digitalen Produkte erstellen. Ja. Und die werden natürlich dann auch in Deutschland zum Beispiel zum Download angeboten sein oder sowieso, wenn es digital ist. Und kann man das ja eigentlich quasi auch weltweit herunterladen. Mhm. Also deswegen werde ich mich da definitiv noch ein bisschen gescheiter informieren, bevor ich das dann wirklich zum Verkauf anbieten werde.
Genau. Und da quasi die Umsatzgrenzen in der EU überschreitest vor 10.000 Euro, dann müssen wir uns eine neue Regelung überlegen, quasi, wie das dann quasi zu machen ist. Weil dann muss dann die ausländischen Steuern dann quasi in Österreich zahlen. Und das ist ein eigenes System, weil wie gesagt, da entscheidend ist, wie viel verkaufst du ins Ausland. Aber wie gesagt, nur mal der Tipp, wenn das der Fall sein sollte, elektronische Dienstleistungen, da gibt es wieder neue Sachen, auf die man aufpassen muss. Aber du wirst da informiert werden rechtzeitig.
Sehr gut, ja, ich werde auf jeden Fall bei dir nachher im Büro sein.
Ja, sehr gut.
Und dann werden wir das besprechen. Aber schauen wir mal, wie das anläuft und dann werden wir das regeln.
Weil wir gerade von Ausland reden, da kann ich mir eins nicht verkneifen. Wie schaut es aus mit Zypern und Cayman Islands? Hast du da Klienten, die solche Konstrukte...
Ja, gibt es immer wieder, die quasi mit solchen Ideen daherkommen. Ich habe damit keine besondere Freude, weil wer der in Österreich keine Steuern zahlen will, hat auch Möglichkeit, in Österreich ganz gut unterwegs zu sein.
Ja.
Und Steuern zu sparen, aber mit diesen Steuersparinseln, die es da gibt. Da,
Dubai.
Ja, haben wir auch solche Klienten, aber es ist nicht der Fokus, solche Kunden zu beraten. Es gibt, wie gesagt, bei uns auch Möglichkeiten, sein Vermögen gut anzulegen. Auch wenn wir ein Hochsteuerland sind, gibt es da Möglichkeiten, wie gesagt, hast du es eh schon angeführt,
ja,
wo ich dann quasi auch das mir gut, ganz gut richten kann.
Ich sage auch ehrlich, also 25% zahle ich gern, aber alles drüber ist Raub. Das lasse ich mir nicht reingreifen. Das mache ich gern, den Beitrag, für das, dass wir da eine klasse Infrastruktur haben, aber alles andere ist echt nicht mehr vertretbar.
Wenn man 24 und nächstes Jahr nochmal 23% köst, dann ist es noch ein bisschen weniger.
Das wird immer
besser. Das ist dann quasi dann ganz gut, ja.
Okay, wenn ich jetzt theoretisch, weil wir noch von den Caymans geredet haben, wenn ich jetzt auf die Idee komme und jetzt machen wir schnell eine Firma, wurscht, in Dubai und noch eine in Zypern, dann bist du sofort auf der Blacklist und auf der roten Liste von der Finanzamt. Also dann kommt System sicher, was rot aufleuchtet und du kriegst einmal sicher Prüfung, oder?
Ja, grundsätzlich ist es so, wir müssen auch unsere Klienten durchleuchten und müssen so eine Checkliste ausfüllen wegen Geldwäsche und Tourismusfinanzierung. Terrorismusfinanzierung, und da müssen die quasi einstufen. Und wenn wir so einen Klienten hätten, der verdächtig ist, müssten wir das Mandat sofort zurücklegen.
Ah.
Das heißt, wenn da jemand quasi mit Russland Geschäfte macht oder sonst irgendwie, müssten wir es eigentlich melden und sagen, der ist gefährlich, der hat da quasi Transaktionen aus China oder irgendwie oder sonst irgendwie Hochrisikoländern, und da müssten wir eigentlich das Mandat sofort zurücklegen. Also sind wir auch mit in der Haftung, wenn wir solche Klienten betreuen. Ja.
Weil wir gerade von Russland reden, also das heißt, ich darf jetzt theoretisch keine Bagger nach Russland verkaufen oder von Russland importieren? Oder wie ist das?
Ich weiß nicht, wie die erste Regelung ist, ob es da ein Export- und Importverbot gibt. Das hat es einmal gegeben, nachher nicht, ob gewisse Maschinen oder gewisse Sachen dürfen sicherlich exportiert oder importiert werden. Aber die genaue Regelung weiß ich nicht, wie da die Handelsaktionen sind.
Oder ich mache eben digitale Geschäfte mit den Russen, weil ja, ich sage, ich verkaufe da meine Online-Kurse auf...
Genau, auf Russisch.
Auf Russisch, genau, wie man Anbaggerer wird.
Ja.
Dann bin ich auf der Blacklist.
Nein, die Frage ist, ob es erlaubt ist, nachher diese Tätigkeiten auszuüben. Nachher, nicht? Weil ich habe eine Klientin, die quasi ehemals in Russland geboren ist, und die hat auch noch eine russische E-Mail-Adresse, und habe ihr mal eine E-Mail geschickt, das ist gar nicht durchgegangen, das haben sie abgefangen.
Was?
Ja. Also da bist du dann sicher, wird mitgehört oder mitgelesen, wenn du da mit solchen Kontakten zu tun hast.
Wer fängt das ab? Unsere Regierung?
Vermutlich, ja, sicher, weil das ist ein Durchgang, und das wird sicher irgendwie gekappt und mitgelesen, weil das ist nie angekommen, das E-Mail.
Okay, das ist sehr interessant.
Also die Staatssicherheit. Es sind keine Geschäfte mit Russland geplant.
Nein, das, hoffentlich. Der Markt ist noch nicht zum Erschließen, das braucht noch. Ja.
Aber ich glaube, wenn jemand im Ausland auch tätig wird, dann stellt sich auch die Frage, ob er auch in mehreren Ländern steuerpflichtig wird. Wenn er eine Betriebsstätte im Ausland hat, dann musst du auch im Ausland eine Steuererklärung abgeben. Mhm. Brauchst dann im Ausland auch einen steuerlichen Vertreter. Wenn du keine Betriebsstätte hast, weil du einfach nur was verschickst, Waren versendest etc. oder noch kurzfristig tätig bist, dann musst du einfach dieses Welteinkommen in Österreich versteuern. Das ist auch entscheidend. Also wenn jemand sehr untätig ist und international tätig ist, ist eben die Frage, ob jemand da quasi im Ausland steuerpflichtig wird und dann entsprechend auch Steuererklärung abgeben muss. Zum Beispiel, wenn man Künstler hat zum Beispiel, und die treten überall auf, dann ist immer die Frage, wo ist dann die Steuer zu leisten. Es gibt dann meistens Doppelbesteuerungsabkommen zwischen den einzelnen Ländern, Österreich, Deutschland zum Beispiel.
Mhm.
Und da muss man klären, welcher Staat hat welches Besteuerungsrecht und wie ist das quasi in Österreich dann so erklären.
Okay, und Verkäufe von, wenn ich jetzt eine ausländische Firma habe,
mhm,
und zum Beispiel eine ungarische Firma, ungarische GmbH,
mhm,
und ich verkaufe diese Firma lukrativ, sind die Verkäufe von ausländischen Firmen steuerfrei in Österreich?
Wenn deine GmbH an einer ungarischen Firma beteiligt ist oder quasi hat...
Wenn ich zum Beispiel jetzt eine ungarische quasi GmbH noch gründe,
mhm,
und dort auch was erwirtschafte und die dann verkauf.
Ja, wenn es eine internationale Schachtelbeteiligung ist und du bist das Prozentmaß überschreitet, dann ist das steuerfrei, ja.
Das ist nämlich auch wieder sehr interessant. Und das ist wieder so ein Thema, wo ich sage, Österreich ist sehr wohl ein Steuerparadies. Man muss ja nicht solche komischen, verwirrten Dubai-Strukturen aufbauen, weil man kann innerhalb von Österreich so tolle Sachen machen. Unser Steuerrecht gibt es ja her.
Natürlich, es gibt da entsprechende Möglichkeiten, wie man das umgehen kann. Auch Einbringung zum Beispiel. Man kann ein Einzelunternehmen einbringen in eine GmbH, wie du weißt. Ja.
Ja.
Und da kann ich auch sehr viel steuerfrei machen. Also das sind einfach Spielregeln, die einfach erlaubt sind und die einfach ganz normale Möglichkeiten bieten, da Steuern zu sparen oder gar nicht zu zahlen. Ja. Also das, die Möglichkeiten gibt es natürlich auch. Natürlich, wenn man das nicht weiß oder nicht beachtet, dann kann es ihm sehr teuer werden. Wenn wir so einen Hochsteuerland zahlen bis zu 50% Steuern etc. plus Sozialversicherung und so weiter. Also das kann schon ins Auge gehen, aber es gibt, wie du selbst sagst, Möglichkeiten, das entsprechend zu optimieren.
Also in Wirklichkeit, das Steuerrecht schaut es so aus, dass man ja auf Arbeit den Höchstsatz zahlt. Also wenn man jetzt an das Steuerrecht sich anschaut, wie das der Gesetzgeber geschrieben hat, würde man ja eigentlich sagen, wer Unternehmer und am besten mit einer GmbH in dem Fall, damit du in den Genuss der weniger besteuerten Regelung kommst, weil als Arbeiter quasi bestraft man die voll mit den Steuern. Also in Wirklichkeit wirst du ja, wenn du das genau liest und mitdenkst, wirst du in eine gewisse Richtung gedrängt vom Gesetzgeber, dass er dir zwischen die Zeilen sagt, schau, wer Unternehmer, dann belohnen wir dich. Bist du nur, quasi nur als ohne Despektierle zu sein, arbeitest du für dein Geld, verkaufst du deine Zeit für Stunden, dann werden wir dich anständig abziehen.
Ja, natürlich. Also als Angestellter oder Arbeiter zahlst du nicht entsprechend Beiträge auch für Arbeitslosenversicherung, für Krankenversicherung und so weiter. Und auch der Dienstgeber zahlt für dich Abgaben in das Sozialsystem ein, von dem dann quasi auch Familienbeihilfe bezahlt wird und alles, was dann dranhängt, das quasi muss auch einmal bezahlt werden, diese ganzen Sozialleistungen. Und das zahlt dementsprechend die Arbeiterbevölkerung noch. Und ein Unternehmer trägt auch einen Teil dazu bei. Aber wenn es ein Ein-Mann-Unternehmer ist, der keine Mitarbeiter hat, dann natürlich bleibt das meiste halt bei ihm. Der zahlt nur in Anführungszeichen Steuer und nur Sozialversicherung und weniger sonstige Gebühren. Aber wie gesagt, ja, das Steuersystem ist für alle gleich. Wie gesagt, die GmbH hat eine andere Regelung, aber wenn das Geld bei dir landen sollte, dann hast du wieder quasi entsprechende Steuern, die du zahlen musst. Ja,
ja. Und weil wir immer wieder so einen Vergleich oft haben mit Amerika und unser Sozialsystem, in Amerika quasi fällt man einfach durch, wenn man nichts mehr hat und man landet auf der Straße. Und bei uns ist ja das so toll, dass man aufgefangen wird und dann Arbeitslosengeld kriegt und Notstand und was wir nicht alles haben. Nur aus Unternehmersicht schaut das anders aus. Also wenn ich jetzt theoretisch sage, so, ich habe jetzt ab morgen keine Aufträge mehr, dann gehe ich zum AMS, sage ich, Freunde, ich brauche Geld, weil ich habe nichts mehr, ich bitte Arbeitslosengeld, dann werden sie mir auslachen. Also als Unternehmer fallst du durch den Sozialstaat sehr wohl durch.
Ja, nicht ganz, weil du warst ja lange angestellt und wenn du quasi mehr als 6 Monate einbezahlt hast und das hast du als Polizist, hast du auch Anspruch auf Arbeitslosengeld. Das geht schon, dass du quasi einen Teil einmal durchkommst noch, nicht? Und auch irgendwann mal Notstandshilfe beziehen kannst. Also ganz durch den Rost fällst du nicht. Aber natürlich, irgendwann ist das auch zu Ende und dann ist es vorbei noch nicht. Und ja, wie du selbst sagst, als Unternehmer ist es sehr teuer und du musst da vieles halt mitzahlen, was irgendwie das System am Leben erhält.
Genau, das ist halt ein unternehmerisches Risiko quasi. Ja. Abschließend noch eine lustige Geschichte. Wir waren ja gerade in Deutschland am Oktoberfest in München. Aha. Genau. Und da hat es ja so ein richtiges Goldstück vom Politiker dort gegeben. Der hat einfach den Unternehmer ausgerichtet über die Presse. Ich weiß nicht, wann das war, eh schon vor längerer Zeit, glaube ich, mittlerweile. Wo ist die Krise für die Unternehmer? Es gibt ja kein Problem. Wenn sie kein Geld haben, die Unternehmer, sollen sie einfach aufhören zu produzieren. Würdest du sagen, das geht so einfach?
Ja, super, gute Idee, ja. Das funktioniert sicher, ja.
Okay. Dann hätten wir das auch mal geklärt.
Ja. Ja, Klaus? Der war sicher schon länger auf dem Fest unterwegs, vermutlich. Halt
ich glaube, der war auch schon ein bisschen illuminiert, weil er diese Aussage getroffen hatte.
Wahrscheinlich, der hat schon ein paar Mosts früh gehabt.
Ja, als Unternehmer, wie gesagt, solange du ohne Mitarbeiter unterwegs bist, ist es einfacher. Du wirst immer merken, wenn du Mitarbeiter hast, dann ist es ja noch eine Spur schwieriger.
Ja, dann
hat man. Da musst du dann quasi für die mitdenken und mitarbeiten nachher nicht. Und wenn es einmal nicht so gut läuft, musst du aber die Kosten weitertragen bis zu einem gewissen Teil. Also wie gesagt, das hört sich immer gut an, Unternehmer zu sein. Es steckt viel Verantwortung drinnen und entsprechend bin ich keinem was neidig, der gut arbeitet und reich geworden ist damit. Er hat sicherlich viel getan, damit es so weit gekommen ist, aber bin doch keiner was neidig, wenn der einen Porsche fährt oder sonst was. Hat er sicherlich eine gute Sache geleistet und gute Ideen gehabt entsprechend und dann soll er es machen halt. Gell? Aber nur zu jammern oder immer nur zu schimpfen auf die Unternehmer, das finde ich auch den falschen Weg. Also wie gesagt, jedem steht die Möglichkeiten offen, selbst was zu machen. Und wenn man eine gute Idee hat, soll man was machen und dann hat man selber die Möglichkeiten, sich ein Leben besser zu gestalten.
Ja, das hast du jetzt perfekt formuliert.
Ja.
Ich glaube, mit dem können wir unsere Hörer entlassen.
Ich glaube nicht, wie das klingt.
Nein, das hast du wirklich perfekt auf den Punkt gebracht.
Freut mich.
Klaus, danke. Grandios. Wir haben echt geile Input gekriegt von dir.
Ich hoffe. Danke für die Einladung.
Jetzt schön, dass du da bist.
sehr gerne. Jetzt habt ihr mal ungefähr eine Idee davon gekriegt, wie toll ich immer beim Klaus beraten wäre. Und wenn ihr auch so eine klasse Beratung haben wollt, dann geht es gern zur Grazer Treuhand.
Haben wir schon öfters weiterempfohlen.
Ja, würde mich freuen. Ja.
Standorte hast du österreichweit, oder?
Wir haben 4 Standorte, Graz, Breding, Köflach und in Obersteiermark im Mariazell. Also
Steiermark halt in dem Fall. So,
das war nur Steiermark, ja. Noch sind wir nur in der Steiermark angesiedelt.
Aber ich würde sogar einen Vorarlberger raten, dass ihr...
Ja, mit dem Online geht das
auch. Ja, eben jetzt, wo alles digital wird, ne? Ja. Also dann funktioniert das super.
Ja. Ja, super. Danke fürs Kommen.
Danke für die Einladung.
Cool. Alles Gute noch und viel Erfolg weiterhin.
Macht es gut.
Danke.
Danke. Tschüss.